Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen zum Bayernversteher Podcast der Augsburger Allgemeinen. Heute wollen wir über ein besonderes Thema sprechen. Wie reisen die Bayern? Was sind die beliebtesten Reiseziele? Welche Verkehrsmittel bevorzugen die Bayern? Wo lauern für Autofahrer im Ausland die Fallen, zum Beispiel bei der Maut? Was müssen Fluggäste beachten, wenn sie schneller einchecken wollen als andere? Wie immer wird es bei uns auch eine Datenecke geben. Insgesamt möchten wir über das Thema Reise sprechen mit Doris Wegner, der Chefin des Reiseressorts der Augsburger Allgemeinen. Nebenbei erwähnt ist das der begehrteste Job, den wir bei uns in der Redaktion haben. Sie können sich vorstellen, warum, weil da geht es meist nur um schöne Themen. Liebe Frau Wegner, herzlich willkommen. Und ich möchte gleich mit der Frage einsteigen, wohin reisen die Bayern? Was sind die beliebtesten Reiseziele?
Na, die Bayern haben natürlich einen großen Vorteil. Sie leben nämlich da, wo andere Urlaub machen. Das heißt, dass sie in den Sommerferien vor allem eine Kombination machen aus Ferien zu Hause. Da fahren sie oft ins Allgäu zum Wandern an die oberbayerischen Seen. Die sind sehr beliebt. Und natürlich zieht es die Bayern auch in die Ferne. Und die beliebtesten Ziele der Bayern, die decken sich ziemlich mit den allgemeinen Vorlieben der Deutschen. Aber es gibt einen großen Unterschied, und zwar, das beliebteste Urlaubsland der Deutschen ist Spanien, aber die Bayern fahren vor allem nach Italien. Klar, Italien liegt nahe. Und dazu gibt's auch Zahlen vom Münchner Flughafen. Die meisten Abflüge in den nächsten 6 Wochen, die gehen nach Italien, nämlich genau 2450. Und dann kommt erst Spanien mit 2000 Abflügen. Und da geht's vor allem nach Mallorca, das ist klar. Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel.
Das kann man ja gut verstehen, dass die Bayern gerne nach Italien reisen, ist ja auch nicht ganz so weit. Allerdings hier bei uns in Bayern ist es ja auch sehr schön. Können Sie auch sagen, was die beliebtesten Ziele in Bayern sind? Geht der Bayer lieber auf die Berge oder geht er lieber an einen kühlen See?
Die Berge sind schon ein großes Ziel, traditionell. Die Bayern sind sehr naturverbunden. Die Gipfel sind eigentlich in einer Fahrzeit von 1,5-2 Stunden erreichbar. Oben ist es kühl, ein schönes Argument. Und natürlich einer der großen Trümpfe in unserem Verbreitungsgebiet ist einfach das Legoland. Das ist das Familienziel. Ich glaube, keine Familie, die nicht einmal in diesen 6 Wochen ins Legoland geht. Und natürlich auch, es gibt andere Freizeitparks, die sind genauso gut frequentiert und vielleicht genauso attraktiv auch.
Wie reisen denn die Bayern überhaupt? Fahren die Bayern meistens mit dem Auto oder nimmt man das Flugzeug oder campt der Bayer, nimmt er den Campingwagen, das Wohnmobil? Haben Sie da Erkenntnisse?
Interessant ist, die jungen Leute fliegen lieber und die Älteren fahren lieber Auto. Mit dem Auto geht's vor allem nach Italien, Österreich, nach Kroatien und nach Frankreich. Und der Flieger, klar, spielt eine große Rolle, wenn es weiter weggeht. Und es gibt aber einen großen Trend, der wächst und wächst, der in der Statistik noch gar nicht so eine große Rolle spielt, aber unheimlich beliebt wird, und das Camping. Und da geht es viel um das Lebensgefühl Wohnmobil. Also allein in diesem Jahr 70.000 neue Fahrzeuge wurden zugelassen. Und das ist ein Wachstum zum Vorjahr von 10%. Und wer sich mal ein bisschen mit dem Markt beschäftigt hat, der weiß, Wohnmobile sind überhaupt kein Schnäppchen. Aber es ist einfach eine bequeme, unkomplizierte Urlaubsvariante für Familien. Das Bett ist immer dabei und ein bisschen Freiheit weht auch noch um die Nase. Also das ist definitiv ein ganz, ganz großer Trend.
Sie haben gerade gesagt, so ein Wohnmobil ist kein Schnäppchen. Was kostet denn ein gut ausgestattetes Wohnmobil für 4 Personen?
Ja, das kann man so nicht sagen, weil da gibt's nach oben hin eigentlich keine Grenze. Aber mit 70.000, 80.000 muss man schon durchaus rechnen und dann ist es kein Luxusmobil.
Mein Zweimann-Zelt damals war deutlich günstiger. Gibt's das noch, Zelten, oder ist Campen nur noch Wohnmobilfahren?
Campen ist viel Wohnmobil geworden, Zelten gibt's auch noch, aber es gibt schon einige Campingplätze, da gibt's gar keine Plätze mehr für Zelte. Die sind vollkommen auf Wohnmobile ausgerichtet, das ist total interessant, dann kommt man rein, da gibt's sogar Wohnmobilwaschanlagen, also Wohnmobil ist der Trend.
Kommen wir zwischendurch zu unserer Datenecke. Ida König aus unserer Digitalredaktion hat uns eine Umfrage zum Thema Reisen mitgebracht.
Genau, wir machen ja immer Umfragen in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey. Und diesmal haben wir die Nutzer gefragt, welches Verkehrsmittel sie denn nutzen werden, wenn sie in einen längeren Urlaub fahren, also mindestens 5 Tage lang. Und das spiegelt eigentlich sehr gut das wider, was Doris schon gesagt hat. Also die meisten fahren tatsächlich mit dem Auto. Das sind knapp 40%, knapp 35% fliegen. Und auch die Wohnmobile tauchen hier auf, aber es ist tatsächlich so, in der Statistik sind sie kaum zu sehen, es sind 2,4%. Natürlich wissen wir nicht, wie viele Autofahrer hier mit Anhänger unterwegs sind und noch einen Wohnwagen hinten dran haben. Also es kann schon sein, dass da noch ein paar mehr Camper dabei sind. Aber wir sehen auf jeden Fall, das Auto ist das beliebteste Gefährt, aber auch das Flugzeug erfreut sich großer Beliebtheit. Und auch hier sehen wir tatsächlich, gerade die jungen Leute zwischen 18 und 29 nehmen häufig das Flugzeug. Es gibt ja inzwischen Flüge von 20 Euro einfach, also da kann man sich wirklich auch als junger Mensch gut eine Flugreise leisten. Die Bahn kommt bei den jungen Menschen immerhin auf knapp 14%, ist mehr als im Durchschnitt, da sind es noch nicht mal 8%, also die Bahn ist hier nicht so das beliebteste Verkehrsmittel.
Vielen Dank, das war unsere Datenecke. Wir haben gesehen, das Auto dominiert in dem Reisemarkt. Aber wenn man mit dem Auto in Urlaub fährt, vornehmlich auch nach Italien oder Kroatien, dann lauern ja einige Fallen. Ja, die Strafen sind relativ hoch in fremden Ländern und es gibt die bei uns nicht allzu beliebte Maut. Das fängt ja schon in Österreich an. Gibt es da Tipps und Tricks, wie man sich da richtig verhält?
Also der größte Tipp ist vor allem, Maut und Vignetten zu bezahlen. Also allein in Österreich wurden vergangenes Jahr 80.000 deutsche Autofahrer erwischt und zu einer Ersatzmaut verdonnert. Und die kostet dann 240 Euro. Und das ist also der größte Fehler, den man machen kann, dass man sagt, ach, ich ist ja nur eine kurze Strecke, ich kaufe überhaupt gar keine Vignette. Die sind nämlich alle ganz schön auf Zack und wissen genau, wo sie stehen müssen, die jeweiligen Polizisten. Und dann wird's aber auch richtig teuer und ärgerlich. Aber was ich ganz interessant fand, der ADAC hat erst kürzlich darüber informiert, dass jetzt eigentlich es sich nicht mehr lohnt, noch Jahresvignetten zu kaufen. Also für Österreich, wer jetzt im August und September noch nach Österreich fährt, kommt also mit einer 2-Monats-Vignette wunderbar über die Runden und spart wirklich sehr viel Geld, nämlich 50 Euro. Also ist schon mal mehr als nur ein Vanilleeis im Urlaub. Also es lohnt sich wirklich vorher schlau zu machen, beim ADAC vor allem, und sich darüber zu informieren, je nach Land, wohin man möchte. Und es ist alles sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, wer jetzt nach Slowenien fährt, das ist nicht weit von, es liegt ja um die Ecke von Österreich. Und da ist es dann zum Beispiel noch bis zum 1. September günstiger, eine Jahresvignette zu kaufen. Also es ist ein hoch unterschiedliches System. Also wirklich, man kann nur empfehlen, sich jeweils schlau zu machen.
Wie ist denn das mit zu schnellem Fahren und falschem Parken? Heutzutage innerhalb der Europäischen Union werden ja alle Verkehrsdelikte verfolgt und man bekommt dann nach einem halben Jahr unangenehme Post. Vermutlich ist Ihr Tipp ja auch, sich immer an die Straßenverkehrsordnung zu halten.
Ja, natürlich, was meistens nicht immer gelingt. Vor allem ist mein Tipp, außer man fühlt sich unheimlich im Recht, ist bezahlen. Weil es kann sonst sehr, sehr teuer werden. Es wird nicht mehr verziehen. Früher hat es angeblich mal noch gegeben. Ich habe noch keinen Fall gehört, wo das der Fall war.
Vielen Dank für diese Tipps. Sparen einiges an Geld. Kommen wir zum Thema Flugzeug. Gibt es denn Tipps für Fluggäste, wie man sich in diesen schwierigen Zeiten, wo ja der Sicherheitscheck immer länger dauert, wo es manchmal auch Chaos gibt, wie am vergangenen Wochenende in München, gibt es denn da so Tipps und Tricks, wie man sich am besten am Flughafen vor dem Sicherheitscheck verhält?
Ja, natürlich. Also jetzt ist ja viel von diesen berühmten Gefrierbeuteln mit dem Zipfverschluss die Rede. Die sind tatsächlich wichtig. Da muss man sich dran halten. Da müssen alle Flüssigkeiten hinein, die man mitnehmen möchte. Und man kann sich natürlich ein bisschen vorbereiten. Also was unbedingt ins Handgepäck muss, das sind sogenannte E-Zigaretten und auch die Laptops. Landen die im Koffer, wird der Koffer nicht transportiert und hat man Ärger. Bei Flüssigkeiten ist man zum Beispiel weniger streng, wenn es um Baby- und Kindernahrung geht. Aber nur dann, wenn Eltern eben gemeinsam mit den Kindern reisen. Was nicht funktioniert, ist, dass jemand eine Kinderflasche mitnimmt und da ist weit und breit kein Kind zu sehen. Ja, also Breigläschen und auch solche Babywasser und die Flasche mit Tee, das Fläschchen, die dürfen mit an Bord. Familien sind ja eigentlich immer besonders sensibel, was sowas angeht. Also Stofftiere dürfen zum Beispiel auch an Bord, aber manchmal werden die extra durchleuchtet, was ein heikler Moment sein kann. Gerade für Kinder, die aufgeregt sind, wenn sie zum ersten Mal fliegen. Es ist also sinnvoll, auch die Kleinen vielleicht darauf vorzubereiten. Die Buggies, die werden zum Beispiel immer geröntgt. Also gehen die Kinder auf dem Arm einer Mutter oder eines Elternteils durch die Sicherheitskontrolle. Und das sind mal so Kleinigkeiten, die vielleicht für Eltern interessant sind. Wir könnten jetzt natürlich ewig lang reden, ja. Also natürlich ist es nervig, wenn jemand, dann kommt man zum Durchleuchten, dann fängt jemand an, seine einzelnen Armbänder abzunehmen und dann nochmal die Münzen rauszusuchen. Also alle finden es, glaube ich, sehr sympathisch, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet und schon mal alles herrichtet, die Kosmetika eben nicht einzeln aus der Handtasche rausholt, sondern seinen fertigen Gefrierbeutel. Kann man aber auch wunderbar im Internet bei uns nachlesen. Jede Menge Tipps. Ach ja, ich habe noch was Lustiges. Man darf im Flugzeug übrigens häkeln, aber nicht stricken, weil die Stricknadel könnte als Waffe missbraucht werden.
Das ist absolut nachvollziehbar. Ich habe selbst
also nie
mal
häkeln.
Erlebt.
Nie stricken, Herr Marx.
Nein, nein, ich lasse das mit dem Stricken jetzt mal sein. Was ich mal erlebt habe, ist, dass ein Fluggast vor mir ein Glas Nutella dabei hatte. Der musste das abgeben, der durfte das nicht mit in den Flieger nehmen. Warum eigentlich?
Das fällt tatsächlich auch unter Flüssigkeiten, so wie Marmelade, Honig ist ja auch nicht ganz fester Stoff. Da ist man streng. Aber was auch interessant ist, die größten Hasser dieser Flüssigkeitenregelung sind die Flughäfen selbst, weil die haben, seit es diese Regelung gibt, irrsinnige Müllgebühren und ein irrsinniges Müllaufkommen, das sie handeln müssen. Ja, die hätten das als allererstes gerne wieder los. Und es gab auch immer wieder mal Gerüchte, dass es fällt, aber es fällt und fällt und fällt nicht. Es wird uns bleiben.
Solange das im Dienste der Sicherheit geschieht, kann man ja heutzutage auch nichts dagegen haben. Nach den Sicherheitstipps kommen wir zu den Geheimtipps, und zwar geheime Reisetipps für unser Sehnsuchtsland Italien. Frau Wegner, Sie kennen doch bestimmt einige Ecken in Italien, die wirklich toll sind und die noch nicht in jedem Ferienkatalog sind.
Also echte Geheimtipps für Italien hätte ich auch gerne. Das Land ist mittlerweile so bekannt, aber erstaunlich, ich habe was, und zwar Rimini. Das ist ein echter Tipp, das glaubt man eigentlich erstmal nicht, weil ja jeder sagt, was, das ist doch der Teutonengrill. Aber wer fährt schon nach Rimini Stadt? Das liegt eben nicht direkt am Meer und es ist eine unheimlich charmante Stadt, seit der Antike übrigens. Da gibt es noch immer die Tiberiusbrücke von den Römern und da rollen seit 2000 Jahren die Fahrzeuge drüber. Aber ich finde es eben besonders schön im autofreien und sehr verwinkelten Fischerviertel. Und dort besonders originell auf manche Häuser sind auch Szenen aus dem Leben ihrer früheren Bewohner gemalt. Und dann würde ich sagen, statt ins überfüllte Venedig fährt man besser nach Chioggia. Chioggia liegt auch in Venedig und wird oft als kleine Schwester Venedigs bezeichnet. Es hat viele Kanäle, auch elegante, bunte Häuser, aber Chioggia ist einfach noch authentisch. Und wer unbedingt will, der kann das nächste Schiff nehmen und zur großen Schwester einfach übersetzen und hat dann beides. Und dann habe ich noch etwas ganz Besonderes, und zwar Matera in der Basilikata. Dazu muss man schon sehr tief in den Süden fahren. Und ob es noch ein wirklicher Geheimtipp ist, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber es lohnt sich in jedem Fall noch dieses Jahr hinzufahren, denn Matera wird nächstes Jahr Kulturhauptstadt. Und dann ist der Rummel bestimmt riesig, denn die Stadt ist so berühmt für ihre Höhlenwohnungen, die heißen Sassi. Die wurden in eine Schlucht gebaut. Es waren einst Elendsquartiere und heute sind sie Weltkulturerbe. Und bis 1952 lebten dort 15.000 Menschen. Und wer diese Höhlenwohnungen mal gesehen hat, der kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das sind meine großen Italien-Tipps. Und für Strandfreunde hätte ich auch noch ein schönes Schmankerl. Da gibt es den Strand San Vito Lo Capo auf Sizilien. Der ist ganz im Westen der Insel, wie der Name sagt, an einem Kap. Ein Sandstrand von Felsen umgeben und der ist zugegebenermaßen nicht immer ganz einsam, aber immer gibt's dort wunderschönes türkisblaues Wasser.
Seit heute sind auch Ihre Geheimtipps nicht mehr geheim. Vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal über eine der liebsten Beschäftigungen im Urlaub sprechen, über das Lesen. Haben Sie uns denn einen Buchtipp mitgebracht, Frau Wegner?
Das habe ich auch. Also nachdem Italien ja so sehr beliebt ist, habe ich ein tolles Italienbuch. Es ist eigentlich eine ganze Italienreihe, und zwar die Bücher von Elena Ferrante, das ist, man sagt immer, es ist die Neapel-Sage, es geht aber um viel mehr, es geht um die Geschichte von zwei Freundinnen, es wird, deren ganzes Leben wird begleitet und nebenbei wird aber sehr viel über die Geschichte Italiens gelernt. Es ist eine gute Unterhaltung, aber man lernt auch wirklich sehr viel über sein Lieblingsurlaubsland.
Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 kommt von Ida König aus unserer Datenecke.
Ja, ich schließe mich da der Kollegin Lea Thies an, die in unserem Bücherjournal die Stadtgeschichten vorgestellt hat, ein Klassiker, und hat natürlich den Vorteil, es sind lauter Kurzgeschichten, und wer im Urlaub viel erleben will, wer viel machen will, wer vielleicht auch Kinder dabei hat, kann immer mal wieder zwischendurch eine kleine Geschichte lesen und das Buch wieder beiseite legen, ohne vielleicht mit 5 halb angelesenen Büchern im Koffer aus dem Urlaub wieder zurückzukehren.
Vielen Dank, und auch ich habe noch einen Tipp. Ich würde Ihnen empfehlen, lesen Sie Bodo Kirchhoffs Widerfahrnis. Das Buch hat 2016 den Deutschen Buchpreis erhalten. Es geht um einen Mann und eine Frau, die zufällig zusammengeführt werden und gemeinsam im Cabrio über die Alpen bis nach Sizilien fahren. Sie können sich vorstellen, die beiden werden viel erleben. Das war unser Podcast zum Thema Wie reisen die Bayern? Wir nutzen die Ferienzeit auch ein wenig zur Entspannung. Wir machen eine Pause. Wir hören uns wieder Ende August. Wir wünschen Ihnen eine schöne und entspannte Zeit bis dahin. Auf Wiederhören.